Die Fußball-WM könnte zum heißesten Turnier aller Zeiten werden. Die extremen Temperaturen, die hohe Luftfeuchtigkeit, die Höhenmeter und ständige Unwetter belasten Profis und Fans. Neue Regeln der FIFA sollen die Spieler abkühlen. Die neuen Trinkpausen haben in Wahrheit aber einen anderen Zweck. Darum geht's in dieser Folge des NTV-Podcasts Wieder was gelernt. Unsere NTV.de-WM-Reporter berichten von durchgeschwitzten T-Shirts, allgegenwärtigen Unwetterwarnungen und Sauerstoffmangel. Unseren Podcast finden Sie auf sämtlichen Plattformen und in der NTV-App. Abonnieren Sie den Podcast gern, dann bekommen Sie eine Nachricht, wenn eine neue Folge fertig ist. Ich bin Caroline Amme. Hallo und willkommen. Drückende Schwüle im einen Stadion, runtergekühlte Temperaturen im anderen. Die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ist ein Turnier der Extreme. Von angenehmen 20 Grad in Kanada bis zu 35 Grad im Süden der USA ist alles dabei. Vor allem aber ist es heiß. Etwa jedes vierte Spiel bei der WM wird bei gefährlicher Hitze ausgetragen, warnen Forschende vom Londoner Imperial College. Das betrifft also rund 25 der 104 Spiele. Besonders glühend ist es in Houston, Dallas, Miami und Kansas City in den USA, ebenso in Monterrey und Guadalajara in Mexiko. Kein Wunder, einige der insgesamt 16 Spielorte liegen in den Subtropen mit heißen Sommern und tropischen Gewittern. An der US-Ostküste, in Miami, in Florida, kommt noch eine hohe Luftfeuchtigkeit dazu. Wie sich das anfühlt mitten im texanischen Sommer, berichtet unser NTV.de-WM-Reporter Stefan Uersfeld. Er hat in Dallas und in Houston ein Endzeit-Szenario erlebt.
Entweder ist es unfassbar warm, sodass man hier in den lokalen Nachrichten im Fernsehen die ganze Zeit die Hitzewarnung bekommt. Manchmal gibt es aber auch Warnungen aufs Telefon, die dann auch durch die Stadt schallen. Unwetterwarnungen, man solle nicht das Haus, nicht das Hotel verlassen. Ein Unwetter hat man sich hier so vorzustellen, dass in Dallas jetzt in den vergangenen Tagen einmal hing, hier ein Gewitter knapp 30 Minuten über der Stadt. Die Blitze schlugen ein neben dem Hotel, in dem ich mich aufhalte. Es ist halt unfassbar warm, man schwitzt die ganze Zeit. Ich war auf dem Fanmarsch der Niederländer in Houston zum Stadion. Da habe ich dann ein T-Shirt komplett durchgeschwitzt, 3 Flaschen Wasser getrunken. Und als ich dann ankam, wurde ich dann nochmal nass, weil von oben wieder so ein Unwetter runterkam.
Etwa 1500 Kilometer entfernt hält sich NTV.de-Kollege Sebastian Schneider die meiste Zeit auf. Er begleitet die deutsche Nationalmannschaft während des Turniers und ist im Basecamp in Winston-Salem. Die Stadt liegt in North Carolina im Südosten der USA.
Es sind immer so 30 Grad mindestens. Die Sonne knallt manchmal noch oben drauf und auch an milderen Tagen ist immer so eine Grundschwüle in der Luft. Also es sind immer so 60-70% Luftfeuchtigkeit. Und das ist man natürlich, wenn man jetzt aus Deutschland kommt, überhaupt gar nicht gewöhnt. Wenn es regnet, dann ist es kein Niesel, dann ist es direkt ein Wolkenbruch, der dann aber auch nur so 10-15 Minuten dauert. Wir hatten eine Nacht ein Unwetter, da war der Flughafen hier tatsächlich die Nacht über gesperrt. Was ich so ein bisschen bezeichnend finde, ich habe hier um die Ecke so eine Tartanbahn, wo ich versuche irgendwie regelmäßig noch joggen zu gehen. Und es ist immer noch so, dass ich mit 5 Kilometern echt kämpfe und Gehpausen einlegen muss. Einfach, weil man gar keinen Sauerstoff bekommt bei der drückenden Schwüle.
Extreme klimatische Bedingungen für alle bei der WM. Sowohl für die Millionen Fans als auch für die Profifußballer. Für sie wird es schwieriger, sportliche Höchstleistungen abzurufen. Die sportliche Belastung plus die Wetterextreme könne auch bei einem jungen, hochtrainierten Fußballer potenziell gesundheitsgefährdend sein, sagt der Sportmediziner Hans-Georg Predel. Als Beispiele nennt er Muskelkrämpfe, neurologische Ausfälle, koordinative und Bewusstseinsstörungen bis hin zum lebensgefährlichen Hitzschlag. Die deutsche Nationalmannschaft kommt aber anscheinend bisher gut mit dem Klima zurecht, sagt Mittelfeldspieler Nadiem Amiri.
Das Training hier ist sehr intensiv, auch wenn es nicht so viel ist. Spürt man die Hitze einfach extrem und die Luft. Aber Gott sei Dank, bis jetzt die Spiele waren für uns top, vom Wetter her, von den Plätzen her. Und ja, wir sind alle Profis. Ich glaube, wir können uns da sehr schnell anpassen. Und bis jetzt hat es uns keine Probleme gemacht.
Die deutsche Nationalmannschaft kühlt sich vor und nach dem Training und den Spielen mit speziellen Westen und Schuhen runter. Die Kühlwesten sehen aus wie große Eiswürfelbeutel. In den Kammern ist ein spezielles Gel, was vor dem Tragen eingefroren wird. Sie kann die Körpertemperatur um 0,5 bis 1 Grad senken. Auch in den Kühlschuhen ist dieses Gel drin, die erinnern an übergroße Schneeschuhe. Diese Kühlausrüstung tragen auch andere Mannschaften. Außerdem hat der DFB in Winston-Salem Ventilatoren mit kühlendem Wasserdampf aufgestellt. In den ersten zwei Spielen hatte Deutschland Glück. In Houston gegen Curaçao war das Stadion extrem heruntergekühlt, dank riesiger Klimaanlagen. In Toronto waren es ohnehin nur rund 20 Grad. Aber es sind nur 3 der 16 WM-Stadien klimatisiert. Houston, Dallas und Atlanta. Hier können die Dächer geschlossen und die Stadien heruntergekühlt werden. Die anderen Spielorte sind Freiluftstadien. Fans und Spieler sind der Hitze schutzlos ausgeliefert. Deshalb gibt es in den heißeren Städten mehr Abendspiele. Die Fans dürfen nur eine Flasche Wasser mit ins Stadion nehmen. In den klimatisierten Stadien ist es zwar angenehmer, dort geht aber auch alles Unvorhergesehene verloren, findet Sebastian Schneider. Das Wetter wird komplett ausgeblendet, das macht die Spiele steril.
Für uns Europäer ist es immer ein ganz spezielles, surreales Erlebnis, wenn man in den USA aus allen möglichen Extremwettern kommt und dann plötzlich in dieses klimatisierte Fußballstadion, was ja damit quasi zur Halle wird, auch wenn es nicht immer so ist. Ich erinnere mich noch, als wir in Houston beim Deutschlandspiel waren, da war vor dem Anpfiff, so 2-3 Stunden vorher, gab es so einen gewaltigen Wolkenbruch über dem Stadion. Wir waren also klatschnass, als wir dann da angekommen sind. Im Pressebereich waren es dann so 20 Grad. Draußen waren es so 30 Grad. Es war drückend, es war schwül. Das ist schon sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Zudem waren wir ja dann noch nass und Klimaanlage und runtergekühlt und so verträgt sich ja nicht so gut. Man musste schon echt aufpassen, dass man da jetzt nicht krank wird.
Die Stadien in Mexiko sind nicht klimatisiert, bei über 30 Grad jetzt im Sommer. Im Stadion von Monterrey kann es schon mal über 40 Grad heiß werden, wie bei der WM 1986. In der Hölle von Monterrey hat Deutschland damals gegen Marokko 1:0 gewonnen. Zu den heißen Temperaturen kommen in Mexiko-Stadt und Guadalajara noch die hohe Luftfeuchtigkeit und die Höhenlage. Das Estadio Akron in Guadalajara liegt rund 1500 Meter über dem Meeresspiegel, das legendäre Aztekenstadion sogar rund 2200. Dort ist die Luft dünner, hat weniger Sauerstoff, der Körper wird weniger leistungsfähig. Die südafrikanische Mannschaft ist extra früh zum Eröffnungsspiel angereist, um sich auf die Höhenlage einzustellen, erzählt Stefan Ürsfeld. Gegner war Mexiko, weil die Mannschaft auch im Aztekenstadion trainiert, war sie dort klar im Vorteil.
Gelungen ist es ihnen am Ende nicht. Sie wirkten zum Ende des Spiels, des Eröffnungsspiels, dass sie 2:0 gegen den Co-Gastgeber Mexiko verloren. Doch etwas erschöpfter als die Höhe gewohnten Mexikaner. Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, man geht dann in diesem Stadion noch ein Stück weit, so einige Rampen hoch, um dann oben auf der Tribüne anzukommen. Und tatsächlich merkt man dort die Höhe einfach und man merkt auch in der Stadt selbst, wenn man sich bewegt, und da kann ich jetzt ja nur aus persönlicher Erfahrung reden, dass der Kopf ein bisschen schwirrt und der Kopf ein bisschen anders funktioniert in den Momenten.
Gegen die Sommerhitze hat sich die FIFA eine neue Regelung ausgedacht. 2 verpflichtende Trinkpausen, offiziell heißen sie Kühlpausen. Eine in jeder Halbzeit, etwa nach rund 22 und nach rund 67 Minuten Spielzeit. Die Trinkpausen dauern 3 Minuten und die kommen am Ende der beiden Halbzeiten als Nachspielzeit wieder drauf. Super für die Spieler, um sich abzukühlen und sich zu erholen, gerade in den offenen Stadien, aber auch in den klimatisierten oder nicht so überhitzten Stadien sind die Trinkpausen Pflicht, damit die Spielbedingungen überall gleich sind. Beim WM-Spiel zwischen Ghana und Panama am 18. Juni zum Beispiel gab es im Stadion in Toronto Dauerregen und mit gerade mal 19 Grad war es vergleichsweise kühl. Die Zuschauer haben keinen Grund für die Trinkpausen gesehen und waren sauer über die Unterbrechung. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Auch bei der Partie Deutschland gegen die Elfenbeinküste brauchte niemand 2 Abkühlungen. Viele glauben, dass die Hydration Breaks einen wirtschaftlichen Hintergrund haben. Die Sender, die Spiele übertragen, dürfen während der Pausen Werbung zeigen. Das machen auch ARD und ZDF, zumindest bis 20 Uhr. Magenta TV nutzt jede Unterbrechung für Werbung. Die Werbesekunde kann bei einem wichtigen Spiel schon mal mehrere tausend Euro kosten. In den USA sind Werbeunterbrechungen bei Sportübertragungen längst üblich. Die Pausen alle Viertelstunde verändern die Dynamik der Spiele dramatisch, kritisiert Stefan Ürsfeld. Beim Spiel zwischen Südkorea und Tschechien zum Beispiel hat sie die Tschechen ausgebremst. Sie haben am Ende 1:2 verloren. Die Zwangspausen können den Mannschaften aber auch helfen. Nationaltrainer Julian Nagelsmann hat im Spiel gegen Curaçao seinen Spielern in den Extraminuten taktische Tipps gegeben. Deutschland hat dann 7:1 gewonnen. Zur ersten Viertelpause stand es noch 1:1. Während die Fernsehzuschauer zu Hause Werbung sehen, erleben die Fans in den Stadien etwas ganz anderes, erzählt Sebastian Schneider.
Man muss sich das so vorstellen, es wird der Sponsor eingeblendet, dann kommen so Helfer, so Volunteers mit hellblauen T-Shirts an die Trainerbänke und die ziehen dann so Kisten mit Wasserflaschen herbei. Auf den riesigen Leinwänden läuft dann dieser 3-Minuten-Timer runter. Und das Beste an diesem Spektakel ist ja dann tatsächlich, dass jedes Stadion, jede Stadt ihr eigenes Unterhaltungsprogramm hat. In Houston, in Texas war es zum Beispiel eine Mariachi-Band, die dann immer gespielt hat. In Kanada, Toronto war das jetzt so eine Trommlergruppe. Die Spieler, das haben manche erzählt, dass die diese Trainerbänke in der Hydration Break nicht verlassen dürfen. Die Fans buhen übrigens mittlerweile schon, wenn der Schiedsrichter dazu abpfeift. Und klar, ja, manche Stadien sind klimatisiert, da macht es dann nicht so richtig Sinn, dass Profisportler nach 20 Minuten schon eine Trinkpause brauchen. Da steht dann wahrscheinlich echt der Werbeeffekt im Vordergrund.
Was die Werbung angeht, war das WM-Spiel zwischen Frankreich und dem Irak am Montag ein Glücksfall für den Weltfußballverband. Wegen eines Unwetters rund um das Stadion war das Spiel 2 Stunden und 12 Minuten lang unterbrochen. Denn auch das ist eine spezielle US-Regelung bei der Fußball-WM. Bei Gewitterwarnungen dürfen die Partien nicht fortgesetzt werden. Sollte es in der Wartezeit trotzdem noch einen Blitz geben, wird die Wartezeit von vorn gestartet. Das macht es nahezu unvorhersehbar, ob und wann ein Spiel weitergespielt werden kann. Eigentlich sollte auch bei einer Spitzentemperatur von 28 Grad die Spiele unterbrochen werden, fordern die Spielergewerkschaften. Schon mehrmals wurde der Wert bei der WM überschritten. Normalerweise, so sagt die Spielergewerkschaft FIFPro, müssten die Spiele dann verschoben werden. In der Realität ist das bei so einem großen Turnier wie der Fußball-Weltmeisterschaft aber kaum möglich. Das war wieder was gelernt zu den Klimaextremen bei der Fußball-WM. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über 5 Sterne bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Caroline Amme. Tschüss und bis zum nächsten Mal.